SRF 1.
SRF 1. Espresso.
Heute im SRF 1 Konsumentenmagazin zeigen wir Ihnen, wie Sie zu einem komplett funktionierenden Computer kommen und dafür nur 60 Franken zahlen. Jawohl, hat zuerst genau das gleiche gedacht wie Sie, aber das geht tatsächlich. Dann bringen wir einmal mehr ein bisschen Ordnung in den ganzen Labelsalat, der in den Einkaufsgestellen mittlerweile herrscht. Es geht um Bio-Label, die aus der EU kommen. Zuerst jetzt aber zum Cassis de Dijon-Prinzip und den Grund, warum das momentan überhaupt noch nicht funktioniert. Am Mikrofon ist der Simon Dirier. Guten Morgen. Cassis de Dijon, das Prinzip zählt im Handel zwischen der Schweiz und der EU seit gut 3 Jahren. Es sagt, dass die Produkte, die in der EU zugelassen sind, auch in der Schweiz verkauft werden dürfen. Der Bundesrat ist selbst mal von 2 Milliarden Franken ausgegangen, die die Schweizer Konsumenten könnten sparen, weil billigere Produkte mit Cassis de Dijon einfacher bei uns verkauft werden dürfen. Jetzt, 3 Jahre nach der Einführung der Erleichterung, aus den Milliardeneinsparungen ist nichts geworden. Das Cassis de Dijon-Prinzip hat keine spürbaren Preissenkungen gebracht. Der Espresso-Redaktor Matthias Schmidt.
Dass Cassis de Dijon-Prinzip viel weniger gebracht hat als erhofft, das hat das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO in einer Studie feststellen. Gerade im Lebensmittelbereich hätte man ein viel grösseres Interesse von EU-Händlern an einfacheren Export in die Schweiz erwartet. Laut Peter Ballester vom SECO liegt das daran, dass EU-Joghurt oder Orangensaft halt doch nicht so einfach den Weg in die Schweizer Ladestelle gefunden haben, wie ursprünglich vorgesehen.
Im Lebensmittelbereich haben wir tatsächlich keine sehr hohe Anzahl von Gesuchen gehabt. Dort ist sicher eine gewisse Bremse, dass man eine Bewilligung einholen muss, bevor man das Prinzip nutzen kann.
Dass die Gesetzesrevision nicht ein totaler Schlag ins Wasser geworden ist, liegt daran, dass man gleichzeitig mit dem Cassis de Dijon-Prinzip den Handel auch sonst einfacher gemacht hat. So müssen zum Beispiel ausländische Produzenten ihre Waren nicht mehr mehrsprachig anschreiben, wenn sie es auch in der Schweiz verkaufen wollen.
Gemäss unseren Abklärungen hat das durchaus dazu beigetragen, dass Preisdifferenzen etwas zurückgegangen sind.
Aber halt insgesamt nie in dem Ausmaß, wo man ursprünglich davon ausgegangen ist. In anderen Bereichen als den Lebensmitteln haben die Händler den einfachen Export in die Schweiz übrigens praktisch gar nicht genutzt.
Espresso.
Guten Freitagmorgen wünscht das Konsumentenmagazin. Jetzt haben wir 17 Minuten ab der Nacht. Wenn Sie das nächste Mal einkaufen, vielleicht morgen beim grossen Samstagseinkauf, dann schauen Sie mal auf die Bio-Labels. Es ist unglaublich, was es hier anfangs für verschiedene Sorten gibt. Auch immer mehr ausländische Label finden bei uns den Weg ins Sortiment. Bei mir im Studio ist jetzt Espresso-Redakteurin Nicole Roos. Sie haben uns eine Packung Tee mitgebracht als Beispiel. Und da ist jetzt ein sogenanntes EU-Bio-Label drauf. Das sind 13 weiße Sternchen auf grünem Grund, wo die Umrisse von so einem Blatt zeigen.
Genau. Und auf dieser Packung von dem Tee hat es eben auch noch ein anderes Label drauf. Und zwar ein deutsches Bio-Label. Das ist ein grünes Sechseck auf weissem Grund. Und dort drin steht Bio nach EG-Öko-Verordnung. Was man vielleicht noch sagen muss, dass es da zwei Label drauf hat, ist der Grund, das EU-Bio-Label mit den Sternen ist erst 2010 eingeführt worden und auf deutschen Produkten hat es eben zwei drauf, weil man das deutsche Bio-Label noch besser kennt.
Wo ist denn das Label, das EU-Bio-Label sonst noch überall drauf?
Also ich habe es jetzt zum Beispiel auf dem Tee, den wir jetzt gerade geredet haben, auch bei Grossverteilern wie Migros und Coop, aber auch beim Lidl gibt es Produkte mit dem EU-Bio-Label. Migros hat 50 Produkte mit dem EU-Bio-Label. Der Fokus ist aber ganz klar auf den Schweizer Bio-Produkte, hat es bei Migros. Rund 1000 Schweizer Bio-Produkte hat die Migros in der Gestell. Auch bei Coop gibt es vereinzelt Lebensmittel mit dem EU-Bio-Label, zum Beispiel auf Kindernahrung, Tee oder bestimmte Katzenfutter. Auch der Fokus bei Coop ist klar auf Schweizer Bio-Lebensmittel mit den Knospen.
Also das EU-Bio-Label finde ich in der Schweiz auf diverse Produkte. Jetzt kennen wir hier bei uns aber, Sie haben es gesagt, vor allem die Schweizer Bio-Sachen, zum Beispiel die Knospen. Wie vergleichbar sind denn die beiden Labels?
Also zuerst muss man wissen, es gibt staatliche Vorschriften, also zum Beispiel die EU-Bio-Verordnung oder Vorschriften vom Bund zu Bio. Der wichtige Unterschied, in der Schweiz muss der gesamte Betrieb biologisch geführt sein. In der EU kann man zum Beispiel nur die Äpfel biologisch machen und den Weizen konventionell. In der Schweiz gibt es dann noch privatrechtliche Standards, wie die Bio-Knospen oder Demeter oder eben Bio-Label von den verschiedenen Grossverteiler. Die Knospen geht viel weiter wie das EU-Bio, sagt der Stefan Jaun, Geschäftsleitungsmitglied von BioSwiss.
Wir wollen dort mehr, also Knospen bieten dort den Konsumenten mehr und die Bauern wollen mehr ökologischer produzieren, zusätzlich noch. Zum Beispiel sind wir dort dran, die Biodiversität weiterzuentwickeln. Aber wir haben auch gesagt, bei den sozialen Anforderungen und beim fairen Handel wollen wir einen Schritt weitergehen mit den Knospen. Und dort gibt es sicher einen Unterschied zwischen dem Label und was das Gesetz als Biolandbau vorsieht.
Das EU-Bio-Label ist also wirklich nur auf den Biolandbau fokussiert. Fairer Handel oder Nachhaltigkeit ist beim EU-Bio ein Kästthema. Auch Flugzeugtransport sind erlaubt. Das ist zum Beispiel bei Bio-Labels wie den Knospen verboten.
Und wenn man jetzt die Labels nicht nur vergleicht, sondern auch wertet, wie schneidet das EU-Bio-Label denn ab?
2010 hat der WWF zusammen mit dem Schweizer Tierschutz und der Stiftung für Konsumentenschutz eine Studie über die Nachhaltigkeit der verschiedenen Lebensmittellabels gemacht. Das EU-Bio-Label hat nur die Bezeichnung «besser als gar kein Label» bekommen. Jennifer Zimmermann ist Projektleiterin Konsum beim WWF und erklärt, warum das EU-Bio-Label so schlecht abgeschnitten hat.
Beim EU-Bio-Label ist es aber so, dass das vor allem im Bereich Dünger und Pestizid gut abschneidet und auch im Bereich Tierwohl gewisse Anforderungen hat. In anderen aus Ökologie oder sozialen Aspekten wichtigen Bereichen, wie eben zum Beispiel bezüglich Einsatz von Wasser oder eben auch bezüglich Mindestanforderungen im sozialen Bereich, hat das EU-Bio-Label aber wenig oder keine Anforderungen.
Sehr empfehlenswert sind laut dem WWF zum Beispiel eben die Bio-Knospen, Demeter, Coop Naturaplan oder das Mikrobio.
Dankeschön vielmals, Nicole Ross. Wir haben Ihnen bei uns auf der Homepage einen Link zu dieser Studie über Nachhaltigkeit parat gemacht. Außerdem finden Sie dort auch die Bewertung vom WWF. Das ist das Konsumentenmagazin Espresso am Freitagmorgen. Vom Thema Bio wechseln wir jetzt zu Computer. Einen neuen PC bekommen Sie für ein paar hundert Franken über. Und klar, für mehr Geld gibt es dann auch mehr Leistung. Aber ein paar hundert Franken muss man schon zahlen. Habe ich bis jetzt gemeint. Jetzt steht aber hier vis-à-vis von mir ein Herr, der behauptet, 60 Franken, das reicht, um einen kompletten Computer zu kaufen. Der Herr ist der Guido Berger aus der SRF Digitalredaktion. 60 Franken für einen kompletten PC, jetzt bin ich mal gespannt.
Das ist ein ganz spezielles Gerät. Raspberry Pi heisst der. Das ist so ein Wortspiel aus Himbeerkuchen, Raspberry Pi, und der Zahl Pi. Und das ist wirklich eigentlich nur so eine ganz kleine Platine, etwa so gross wie eine Handfläche, also eben so eine grüne Platte, wo verschiedene Chips drauf gelötet sind und alle nötigen Stecker, die man so braucht. Und das ist wirklich ein vollwertiger PC. Das Herz von diesem kleinen PC ist ein ARM-Prozessor. Also das ist ungefähr das, was so in den meisten Smartphones auch drin ist. Also es ist nicht jetzt der leistungsfähigste Computer von allen Zeiten, aber er funktioniert.
Was man aber auch sagen muss, die ganze Sache sieht relativ unfertig aus. Die Platine, Sie haben das gesagt, das ist einfach so die grüne Kunststoffplatte, die sonst einmal in den Computer innen ist, mit diesen Lötstellen drauf. Wie bediene ich das jetzt?
Also es ist richtig, der kommt ohne Gehäuse. Oder? Das wäre aber schon mal so etwas, wo man könnte selber basteln. Ich habe mir so eins aus Lego rundherum gebaut, wo man dann reinstecken kann. Maus und Tastatur schliesst man an über USB, so wie man das bei einem anderen Computer auch machen würde. Dass man etwas sieht, hängt man es an einem Fernseher an. Und Strom kommt der Raspberry Pi über so ein USB-Netzteil, das, was eigentlich bei den meisten Handys dran hängt. Also das ist alles nicht dabei, wenn man ihn kauft für die 60 Franken. Aber das ist alles Zeug, das man eigentlich sowieso zu Hause hat rumliegen.
Ich habe früher noch mit Playmobil gespielt, weil ich Lego nicht wollte und konnte zusammensetzen. Also meine Hände sind eher links, und zwar beide. Ich komme jetzt da vermutlich nicht wahnsinnig weit. Also das ist eine Bastelei.
Das ist auch genau das Ziel, dass man mit dem bastelt. Der Raspberry Pi ist von einer Stiftung entwickelt worden aus Großbritannien. Die Raspberry Pi Foundation, die findet eben, dass gerade Kinder, Jugendliche in der Schule zu wenig Kontakt haben mit Computer. Und zwar nicht anwenden lernen, sondern eben wirklich verstehen, wie ein Computer funktioniert, damit umbasteln, damit umspielen, ohne eben auch Angst haben, dass man da ein komplexes, teures Gerät kaputt macht. Und darum ist ist eben wirklich sehr ein billiges Gerät. Also das Betriebssystem, die Software, die drauf ist, das ist alles gratis. Also die Technik ist eigentlich vergleichbar mit dem, was in einem Smartphone drinsteckt, aber die Philosophie ist genau das Gegenteil. Also bei einem Smartphone kann man eigentlich, ist es schwierig oder unmöglich, irgendetwas zu basteln oder zu verändern dran. Und da geht das eben genau. Und es sind mittlerweile auch schon ganz viele, es haben die Leute schon so verrückte Projekte gemacht damit. Die Stiftung selber hat den Raspberry Pi in so einen Wetterballon eingebaut und losgeschickt. Es gibt ein Projekt, wo einer aus Tupperware so ein Schiffli baut, das dann selbstständig soll über den Atlantik fahren.
Hat das funktioniert? Hat man das schon getestet?
Das ist, glaube ich, nur am Laufen. Da ist, glaube ich, nur dran, das zu bauen und zu programmieren. Und es gibt auch verschiedene so Hardware-Module, die man dann auf die Platine kann draufstecken kann, dass zum Beispiel noch eine Kamera überkommt oder so Sensoren, wo man dann kann Heizungen steuern und so Zeugs damit.
Guido Berger von der SRF Digital Redaktion, Ihr Urteil zu dem neuen Ding. Für wer ist jetzt das geeignet?
Ich finde es sehr ein cooles Gerät. Das ist sicher eben, das ist so das eine für Bastler, die so abgefahrene Projekte machen wollen und die irgendein Modul brauchen, das Steuerung macht, das man programmieren kann. Aber eben sicher auch für Schulen. Und dann, denke ich mir, ist es auch so ein gutes Projekt für Eltern mit ihren Kindern oder Götti mit ihren Gottenkindern, um dort etwas basteln damit.
Wenn es Ihnen daheim jetzt gleich wie mir geht und Sie finden, das tönt interessant, aber so ein bisschen Hemmungen habe ich dann doch noch, dann ist das überhaupt kein Problem. Wir haben Ihnen auf srf.ch/konsum bei uns auf der Homepage eine detaillierte Anleitung für Einsteiger parat gemacht. Dankeschön vielmals, das sind Informationen vom SRF Digital Redaktor Guido Berger. Zum Schluss vom Espresso noch einen kleinen Test. Mit welchem Wort bringt man in diesem Land ganz einen Haufen Leute sofort an die Decke? Mit dem Wort Überstunden. Ein paar mögen das Wort Überstunden nicht mehr hören, andere mögen die Stunden nicht mehr zählen, weil es so viel sind. Und wo sich Überstunden häufen, gibt es gleich einmal Krach mit dem Chef. Spannungen unter den Mitarbeitern. Überstunden können auch Gesundheit oder die Partnerschaft belasten. Was muss ich mir als Angestellte gefallen lassen? Was ist, wenn es immer heisst, dass Sie doch Ihre Stunden kompensieren? Aber Sie können das gar nicht. Espresso beantwortet Ihre Rechtsfrage zum Thema Überstunden und allgemein zur Arbeitszeit, also zum Beispiel auch zu Pausenregeln. Stellen Sie uns Ihre Frage per Telefon, auch übers Wochenende oder nach dem Feierabend. Unsere Telefonbeantworter laufen bis zur Sendung am Montagmorgen. Die Nummer ist 0848 37 77 37. Ihre Fragen zu Überstunden, Arbeitszeit, Pausenregeln etc. Unsere Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner beantwortet die Fragen dann am Mittwoch, am Tag von der Arbeit, am 1. Mai, 0848 37 77 37. Das war das Espresso von dieser Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen Ihnen jetzt viel Vergnügen mit dem weiteren Programm hier bei SRF 1, zum Beispiel mit unseren Kollegen vom Treffpunkt. Die sind heute nämlich in einem Zirkus zu Gast und schauen dort, wie die Familie Mundwiler, der Zirkus Monti, schon seit Generationen viert. Der Treffpunkt hören Sie hier bei SRF 1, gerade nach den 9.
SRF 1 Espresso.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.